richtig Masse.
Schön, dass du da bist, Raphael.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Torben. Early Bird hier.
Das ist tatsächlich so, aber ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn man so tatsächlich so produktiv in den Tag startet und dann hat man schon mal die Richtung hier geschafft.
Absolut, ne? Das meiste, was du morgens schaffst, dann ist die Energie direkt geht in den Tag rein, da gebe ich dir recht.
Ja. Ich kann dieses Interview tatsächlich mit so richtig unangenehm anfangen, weil wir kennen uns.
Ja, ich glaube auch.
Ja, damit hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich habe nämlich, wir haben in 2016 gegeneinander gespielt. Da warst du in Essen, 2016 oder 17.
Ja, genau. Ja, ich hatte vorher geguckt, weil ich euch nicht zuhöre. Ich habe ja rausgehört, dass du am Braunschweig warst, ne? Ist richtig? Oder wer von euch spielt
genau.
Im Braunschweig?
Du, ne? Genau, das bin ich. Ja, genau. Ja.
Und dann habe ich geguckt und ich habe es überlegt, weil ich ja noch recht viele Jahre beruflich Braunschweig, obwohl ich ja nicht mehr gespielt habe da. Ja, das ist ja auch schon ewig her. Habe ich ja beruflich sehr viel im Braunschweig gemacht, ein paar Jahre. Und da glaube ich, da habe ich dich ja eingeordnet, dass ich dich da irgendwo mal gesehen habe. Ich bin oft rumgerannt.
Ja, das kann auch. Ich weiß, ich habe nämlich in Hildesheim gespielt. Also ich komme eigentlich aus Hildesheim. Also daher kennen sich Tobi und ich ja auch, dass wir zusammen in Hildesheim gespielt haben. Und da hast du in Essen gespielt. Und vor dem Spiel, deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben, hat mir Richard Pfeiffer gesagt, Torben, du wirst heute einen richtig langen Tag haben. Und das Schöne ist, du weißt es noch nicht.
Ja, das Essen ja war semi gelaufen, aber ich, warte mal, gegen wen hast du denn dann da gespielt? Wo hast du denn da gespielt? War das gegen Hildesheim, wo wir da gespielt?
Genau, in Hildesheim. In Hildesheim bei dem Testspiel war das.
Das Testspiel, als ihr aufgestiegen seid. War das nicht so? Ihr seid genau. In der ersten gewesen, wir waren ja in der zweiten.
Genau. Also.
Ja, auf dem Platz, wo, ich weiß ja noch, da hat ihr gerade umgebaut, glaube ich.
Ja, also genau. Das ist leider das ist in Hildesheim keine Zeitangabe, da wird immer umgebaut.
Das stimmt auch irgendwie, Alter, wenn ich so drüber nachdenke. Ist ja lustig, ey. Ja. Hey, was hast du gespielt? Warst du dann auch End?
Genau. Also,
haben wir gegeneinander gespielt? Welche Nummer hattest du denn?
Die Nummer 90. Ja. Und mir ist das deshalb so in Erinnerung geblieben, weil es war tatsächlich, wir haben zwar gewonnen, aber für mich war es tatsächlich ein langer Tag. Und das war total witzig, weil ich noch nie von einem Gegenspieler abgecoacht wurde während eines Spiels.
Gewas wurdest, du hat's gehakt gerade.
Ja, abgecoacht wurde. Also, mach mal das und so. Und dann hast du so nach dem Spiel gesagt, ey, du bist heute besser geworden. Das wäre mega gut.
Und, ja, ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt. Das war ja Eigentlich tatsächlich mal ernst gemeint oder ist es sogar bei den meisten Fällen, aber es hatte so eine, ja, es hat auch natürlich was. Was kleines Dissendes, ich weiß.
Ja, natürlich, aber es war, es hatte was Dissendes, aber es war nicht unangenehm Dissend, sagen wir es so.
Nee, am Ende, glaube ich, da war ja schon am Ende meiner Zeit, da war ich ja schon so ein bisschen über den Ding geschwebt und habe mir dann so gedacht, nee, wir wollen ja alle gut sein, das soll ja ein geiles Game werden, ne?
Ach, ja.
Nee, es ist ja wirklich funny, Alter.
Ja, und deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben und deswegen habe ich dann auch, Lanos Performance irgendwo verfolgt.
Ach, lustig. Cool.
Ja.
Also, ist eine Erinnerung geblieben. Ja, ja. Das ja, war ja dann auch also, in dem Jahr. Genau. Wir sind ja gerade in dem Jahr 2016 dann nach der, doch ich sage mal, eher ernüchternden Saison in Essen, wozu ich immer noch sagen muss, einer der krassesten deutschen Kader, in denen ich je gespielt habe.
Ja.
Aber ich hätte selber nie, das war ja mein erstes Jahr in der GFL 2, zum Abschluss hätte ich selber nie erwartet, dass doch der in der zweiten Liga so existenziell ist. Naja. Ja, ja, und danach habe ich ja dann direkt mit dem Errol Seewall beziehungsweise habe das Programm dann komplettiert, sag ich mal, das Online-Programm LLP. Ne?
Ja, willst du mal erzählen, wie dieses, wie LLP entstanden ist?
Also. Ja, das kann ich jetzt auf jeden Fall machen. Ich nehme mal, ja. Und zwar, also die Idee ist eigentlich entstanden schon 2010, 11, 12 bei mir. Und zwar, jetzt kommt auch der Clou für diejenigen, die uns tatsächlich folgen und dahinter stehen, ist LLP hieß eigentlich mal das Laser Lineman Programm. Weil ja. Es gab zwei Engel oder so, gab es mal so einen Song. Laser, du bist vor Laser oder sowas. Und das haben halt irgendwie immer, das war so ein Ohrwurm. Und ja. Da ich damals, ich habe den Panther gespielt, 2010 bin ich zu den Panther gekommen und habe dann da das Winter, ab 11 habe ich den Winter eigentlich gemacht. Oder sage ich mal so, ich habe mein eigenes Trainingsprogramm gemacht und die O-Liner sind halt mitgezogen. Das war halt ganz nice. Und da ist es eigentlich entstanden. Problem war immer, oder dass meine Ideologie von Wintertraining oder Off-Season-Preparation meist durchquert wurde durch irgendeinen neuen Trainer, den wir bekommen haben, weil in dem Jahr, glaube ich, 5 Jahre oder 6 Jahre bei den Panthern gespielt und hatte irgendwie 4 Headcoaches mit 4 ja. Systemen. Also zu Super Spread All Sweep, zu Option, weiß ich nicht, da haben wir noch ein halbes Jahr einen anderen Coach gekriegt, der fing dann an mit Midline Option und Triple Options. Naja, das war da recht amüsant. Auf jeden Fall war dann irgendwie bei mir im Alter und in der Erfahrung dann irgendwann hatte ich so ein bisschen das Problem, ich hatte keine Lust mehr auf die klassischen Art und Weise, wie die Vereine den Winter angehen und die O-Line, sag ich mal, treaten, also wie die mit denen, ja, aber wie die verfahren mit denen. Und diese Unzufriedenheit hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich sage, ich mache das jetzt mal allein, ich mache das jetzt auf meine Art. Ja. Und dann hat sich das getroffen, dass ich zu der Zeit hier in einem Fitnessstudio gearbeitet habe, mit einem ehemaligen, also der Besitzer ist ehemaliger Footballer. Und da habe ich dann irgendwie dann gedacht, nach der 16er Saison, komm, wir machen so ein Programm. War aber noch nicht sicher, in welche Form das geht. Ich hatte so meine Jungs, mit denen ich was gemacht habe. Da war auch noch D-Liner bei. Es war auch erst dann so D-Line und O-Line. Ja. Und dann bin ich nach der Saison 2016 nach London geflogen und habe dann da den Charles Bentley kennengelernt.
Ja.
Von Offensive Line Performance, den ich davor so 2 Jahre angeschaut habe, sag mal gefolgt habe. Da hieß das noch die O-Line Academy auf YouTube. Da waren dann halt so ein paar Clips und dann hat man sich das angeguckt und dann hat man so ein bisschen mehr da reingeschaut und so gesagt, oh, das ist ja interessant, seine Herangehensweise an die O-Line-Techniken und Trainingsmethodiken. Und dann war ich in London mit dem Errol damals und habe mir das 2 Tage angeschaut, dieses Seminar. 2 Tage waren es, 3 Tage. Und hast mit den Sprech-LB und den anderen Coaches, hab mir dann nichts gedacht, hab dann eigentlich das, was ich da erlernt habe, selber erstmal exzessiert hier im Gym bei mir. Ja, und nach 3 Wochen hat es dann in meinem E-Mail-Postfach bei Instagram, hat mir dann letztendlich abgeschrieben und wollte sich dann mit mir treffen. Und in der Zeit, sag ich mal, in diesen 3 Wochen nach diesem Seminar ist uns dann auch so, wie wollen wir das machen? Trainingsprogramm 1-mal die Woche, 2-mal die Woche, 3-mal die Woche, was können wir nehmen? Was soll der Inhalt sein, etc. pp. Ja, und dann nach 3 Wochen kam dann seine Nachricht und wir haben uns dann auch zügig getroffen. Er ist dann sogar extra nach Düsseldorf gekommen. Dann haben wir da uns getroffen, haben eine tolle Gespräche gehabt für die paar Tage. Er hat sich das angeguckt, was wir machen. Wir haben ihm das immer gezeigt und haben dann eine Kooperation gebaut, die uns natürlich nochmal mehr Input gesichert hat. Und wir konnten das Programm, sag ich mal, OLP, also Online Performance USA, konnten wir recht gut adaptieren und das, sag ich mal, für Europa, für Deutschland, für die Spieler so passend machen. Ich habe dann da viel natürlich reingebracht, was ich über die Jahre entwickelt habe, so was gerade Conditioning angeht für O-Liner. Ja, dann haben wir das zusammengewürfelt und haben dann das erste Winterprogramm vereinsunabhängig für Spieler 2016 schon gestartet. Ja, das stimmt.
Vereinsunabhängig, das ist, glaube ich, tatsächlich das Ding, was zu dem Zeitpunkt einmalig in Deutschland war oder ich glaube ich immer noch ist. Ich habe im Vorhinein gestern mit Christian Kling telefoniert.
Ach, lustig.
Ist ein ehemaliger Headcoach von mir und war dann auch Offense-Coordinator bei den Invaders und wir sind immer noch so im Kontakt, weil man sich ja doch nicht aus den Augen verliert. Und habe dann einfach mal gefragt, was für ihn, weil er ja auch Teilnehmer deines Programms war, was für ihn das ausgemacht hat. Und er hat genau das als erstes gesagt. Das ist das erste Programm, was wirklich nicht diese Vereinsmeierei hatte, sondern wirklich Wissen offen präsentiert hat und alle mitgenommen hat. Und auch es ist egal war, ob man GFL-Spieler war oder Viertligaspieler war oder Fünftligaspieler war, dass jeder alle Fragen stellen konnte und jeder mitgenommen wurde und da wirklich Wissen vermittelt wurde, egal ob man jetzt in Köln gewohnt hat und bei den Panthern gespielt hat.
Ja, also da danke ich oder Christian für die Aussage, weil das trifft es echt genau. Also erstmal, ich habe mit ihm sogar gespielt. Wir haben ein paar Jahre in Braunschweig zusammen gespielt, ich und der Kling. Ja. Er war Tight End, ich war ja Tackle. Da haben wir natürlich ein, zwei Dinger zerrockt. Das war gut. Aber ja, erst dann ja als Trainer hat er uns recht früh sogar, hatten wir was mit ihm. Ist er ja nach Osnabrück gekommen zu einem unserer Workshops mit der ganzen O-Line. Ja. Und das war auch unser erster Einstieg, sag ich mal, in diesen Markt. Also die Idee war wie folgt, dass wir haben damals eine Roadshow veranstaltet. Das heißt, wir haben im ersten Jahr sogar alle Sachen umsonst gemacht. Also da konntest du ankommen. Und dann waren wir in Hamburg, Brück, ich weiß gar nicht wo, überall. Ja, und dann haben wir da mit Freiwilligen, O-Linern, haben wir unser Programm quasi existiert, einen Tag oder zwei, ich weiß gar nicht mehr genau. Und das kam natürlich sehr gut an. Weil die Idee war erstmal, wir müssen erstmal den Zugang finden, dass die O-Liner oder dass die Vereine merken, okay, wir müssen in die O-Line investieren. Weil das ist meiner Ansicht nach, und ich mache das ja jetzt schon, seitdem ich 12 bin, diesen Sport, ist ja das die vernachlässigste Unit überhaupt. Es ist ja egal, in welchem Verein, ist das ja immer, ich sag mal so, Bewegungslegastheniker Auffangbecken. Ne?
Und das ja, ist ja halt also wer dick und groß ist, der sagt dann, ja, bist du O-Liner. Und wenn du klein bist, dann wirst du Center.
Auch, aber es ist ja wirklich so, er hat immer eine gute Anekdote gehauen, dann bist du beim Teamtraining, dann kommt da irgendwie so ein 2-Meter-Viech an, ne? 140 Kilo vor die Maschine. Der Defense-Coordinator und der D-Liner werden direkt schwach und kriegen Schweißausbrüche. Ich will den haben. Dann geht er da zwei Wochen hin. Dann stellen die fest, Alter, der kann doch nicht mal geradeaus stolpern. Und dann sagen sie, hier, kannst du auch haben, geh zur O-Line. Weißt du, und dann stehst du da als O-Line-Coach und denkst dir, ja, das ist klar, ich wusste nicht, dass wir irgendwie wie gesagt, Bewegungslegastheniker Auffangbecken sind, wo ihr einfach mitmachen darf. Und das ist meine Hauptintention, die ich schon als Spieler hatte. Die habe ich dann oder wollten wir dann in dieses Programm mit reinbringen und den Vereinen zeigen, investiert in die Coaches, die Spieler und allgemein in die O-Line, das heißt Tools, Equipment etc. Und auch in der Reihenfolge. Also wir haben am Anfang auch erst gedacht, wir brauchen nur die Spieler erreichen. Ich sag mal so, haben wir enorm viel in den ersten zwei Jahren, weil wir hatten ja teilweise Workshops mit 80 oder 100 Leuten, wenn ich dann mich an München erinnere oder in Kiel und so. Das Problem ist aber, der ist am Ende nur der Spieler, in Anführungszeichen. Der führt halt aus, aber der braucht halt immer seinen Coach. Der braucht halt immer sein Auge, dass ihm sagt, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Und wir haben, glaube ich, nach dem ersten Jahr recht schnell festgestellt, dass wir an die Coaches ran müssen, damit die dieses System verinnerlichen. Und das, muss ich sagen, ging dann echt ab dem zweiten Jahr, so 2017, ging das richtig gut durch, dass wir dann viele Seminare gegeben haben, wo wir halt die Coaches ausgebildet haben. Ne? Und wir haben das meistens mal so gemacht, dass wir dann einen Teil an Bord quasi oder im Seminarraum einen Teil draußen machen. Dann konnten die das direkt exzessieren und haben dann auch viel an die Hand bekommen, womit die dann meist ihren Winter gestalten konnten.
Ist ja, glaube ich, dann auch wichtig, weil Coaches natürlich Multiplikatoren sind und das dann auch durchgehend in ihre in ihre Coaching-Routine einbauen können, weil es bringt ja an sich nichts, wenn ihr jetzt sagt, ich gehe Weg A und coache Weg A zu dem Spieler und der Coach zu Hause sagt aber, ja, ich will das komplett anders haben, ich möchte, dass du den Helm nimmst und ihm den frontal auf die Brust haust.
Genau das ist das Thema. Also wir hatten auch Spieler, die super haben das System in 4 Monaten, wir haben dann angefangen, dieses Winterprogramm anzubieten, immer November bis Ende Februar. Dann sind die Jungs da teilweise auch wirklich, wirklich Bombe rausgekommen aus diesem Winter. Naja, dann hast du sie 2 Monate später oder einen Monat später hast du sie dann irgendwie auf dem Spielfeld angucken können und hast dir gedacht, oh mein Gott, was ist da passiert? Haben irgendwie alles vergessen. Aber na klar, der Coach hat nicht ein einziges Seminar von uns besucht oder hat nicht einmal auch den Austausch gesucht. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, es ist dann immer noch eine Ego-Liga. Ne? Das heißt, jeder hat ja so seine eigene Ideologie, sein eigenes Ego, erlaubt ihm ja nicht, oh, ich könnte ja mal was Neues versuchen. Das ist ja, 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 unsere Krankheit. Ne?
Ja, das kann man nur so unterschreiben. Das ist tatsächlich nicht nur in der O-Line so, das ist, glaube ich, überall so. Nee,
das ist total allgemein. Im Moment ja noch schlimmer als denn je, ne? Ja, definitiv.
Ja. Wie stehst du, das ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang, wie stehst du zu den Erneuerungen im europäischen Football, was das Ligensystem angeht? Ich glaube, so kann man das relativ neutral ausdrücken.
Ja, ich meine, das ist immer eins, ne? Und also wir erleben ja in seit 1,5, 2 Jahren in Deutschland eine Spaltungsgesellschaft. Und das Traurige ist ja jetzt, dass wir es in solch einer soziokulturellen Umwandlung es geschafft haben, in einer Liga mit unter 80.000 oder knapp 80.000 Aktiven, wovon 30% Chile da sind, dass wir es geschafft haben, in dieser Peer Group, möchte ich sie sogar fast nennen, weil es sind nicht viele Menschen, uns zu spalten. Das finde ich erstmal in erster Linie sehr, 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 sehr traurig. Denn die Essenz sollte doch sein, alles, was für den Sport publiker macht, ist wichtig, richtig und gut. Das Thema ELF ist halt interessant. Ich sag mal so, als ich damals davon erfahren habe, war ich erst so, oh cool, dass da was passiert. Dann wurde es ja konkreter, während wir in dieser Corona-Pandemie-Geschichte am Anfang waren. Da muss ich gestehen, habe ich gar nicht lange geglaubt, dass da überhaupt was gehen wird. Dazu muss ich auch sagen, es ist ein Wunder für mich, wie die Liga das hingekriegt hat, während alle anderen Ligen irgendwie immer noch ohne Zuschauer und etc. rumgerannt sind. Da zieht dann auch mein Hut vor, wie auch immer man das gezaubert hat. Ich finde das sehr richtig und wichtig, dass es geklappt hat. Die Frage steht und fällt für mich, das hatte ich auch mal im Gespräch mit Björn und Patrick erläutert, ist, wie das Konzept der Nachwuchs aussehen wird, ne? Weil ich komme beruflich auch, ich arbeite hier beim Düsseldorfer Stadtsportbund, ich bin halt in der Vereinsberatung, sage ich mal, tätig oder in solchen Gefilden. Und ich finde ja, und da ich die letzten Jahre im sozialen Bereich in Schulen tätig war, also OGS und Schule, habe ich natürlich gesehen am eigenen Leib die letzten 10, 15 Jahre, wie das Vereinsleben darunter gelitten hat. Unter unserer Umwandlung, sage ich mal, der Gesellschaft mit OGSen, dass die Kinder nur bis 5 betreut sind, etc. pp. Das ist natürlich sehr, sehr schade, da natürlich so eine Liga jetzt einfach, sage ich mal, kommt. Die hat finanzielle Power, richtigen Ansätze, alles gut. Das sieht alles fancy aus. Man sich ja jahrelang gewünscht hat, gute TV-Bilder, also wirklich Hut ab. Aber klar, es ist natürlich mit dem Volumen, das man da hat und der Kompetenz seitens des TV-Senders, sieht das super aus. Alles nach draußen ist schön vermarktet. Das macht natürlich das Ganze attraktiv. Es ist auch richtig, dass der AfD im Gegensatz, also das Verband, der sicherlich, kann man schon ehrlich sagen, natürlich etwas veraltet ist und über die Jahre sicherlich viele Trends hat verpasst. Was aber auch natürlich aufgrund der Struktur und der Personalien, die da seit Jahren sind. Es sind ja irgendwie keine anderen, ich mache das ja auch schon seit, weiß ich nicht, 25 Jahren renne ich im Football oder 26 Jahre renne ich rum. Und ich habe ja damals sogar noch Jugendnation gespielt mit 16, 17, 18. Da waren die gleichen Leute oben wie jetzt.
Ja, okay.
Und das ist natürlich so, da könntest du eigentlich sagen, oh, das zeigt aber für Qualität und etc. Aber da hat man einfach zu viel verpennt. Und dann ist es legitim, dass da ein anderer Anbieter kommt und sagt, ich mache was. Aber wieder zurück zum Thema. Für mich entsteht und fällt die Geschichte mit, wie wollen sie Nachwuchs generieren, ausbilden, ohne dass man wirklich jetzt, sag ich mal, die nächsten 5 Jahre, ohne dass da irgendwelche Kooperationen geschlossen werden. Das heißt, man bockt Farmteams an, die weiterhin in unteren Ligen spielen dürfen. Sei es mit Kooperation 1-zu-1-Verträgen mit Vereinen, dass da entweder monetär Unterstützung fließt oder dass da eine Austauschmöglichkeit für Spieler etc. stattfindet, sehr kritisch. Ja, weil dann ist ja der Urgedanke vom Vereinsleben, von einer Gemeinschaft, die sich einem Ziel unterwirft, sag ich mal, ist ja so ein bisschen gestorben. Und im Moment habe ich so ein bisschen die Sorge, dass diese Verlockung TV, Fame und Style, dass die Überhand nimmt. Ja, dass ganz viele junge Spieler vor allem, die ja leider in einer Generation der Ungeduld aufgewachsen sind, weil man kann alles heutzutage immer haben und nicht jederzeit verfügbar, die sehen das und denken, muss ich jetzt hin, weil ist halt geil. Und da sehe ich so ein bisschen die Krux. Es wäre halt schön, wenn man da auch realistisch bleibt und auch seinen Weg erstmal in den Verein geht und später sicherlich dann sagt, ja, das ist eine Option für mich. Wann später? Und das ist meine Hoffnung jetzt auch als Trainer, sage ich mal, in dieser Liga, in diesem Sport. Dann, wenn diese Liga wirklich top, top notch ist. Also ich bin jetzt auf dem Zug, diese Liga muss so unfassbar gut sein, dass jeder GFL 2 und GFL-Spieler sagt, boah, das wäre schön da zu zocken, aber das sind schon Kanten da. Ja. Dann ist das Level so hoch und dass da auch meinetwegen jedes Jahr am besten 10 in die NFL jedes Jahr rauskommen. Wunderbar, dann haben wir wieder konkrete Ziele, aber die sind dann auch was wert. Weil Wert geht ja nur durch irgendwie einen Aufwand. Also ich muss ja irgendwas leisten. Und im Moment, seien wir ehrlich, die haben selbst mir noch, Teams haben mir gerufen im März, ob ich nochmal zocken muss. Man hat es natürlich gemerkt, ich hatte letztes Jahr Probleme, auch Spieler zu bekommen. Und jetzt verstehe ich auch, dass die Qualität im ersten Jahr unter Corona sowieso, ne, keine richtigen Preparation, das ist im Football natürlich eh riskant. Da denke ich, dass sich das nächstes Jahr schon verbessern wird. Aber Ziel sollte sein, oder mein Wunsch, meine Hoffnung ist, diese Liga, wenn die jetzt existieren bleibt, das ist völlig legitim, dann muss die richtig Bombe werden, dass die unteren Ligen, also GFL 1 und 2 dann, ne, noch sehe ich es ja qualitativ noch nicht unterwertig, wirklich dann klar gegliedert ist und wir dann ein Konzept haben und ein Ziel haben. Gerade für auch Jungs, die es nicht ans College geschafft haben, aufgrund of Size oder wie auch immer, ne, dann hast du eine Möglichkeit, über die ELF hoffentlich in das Pathway-Programm und vielleicht schaffst du in einer ganz hoch, who knows.
Ja, ich sehe das tatsächlich so ein bisschen ähnlich. Also ich glaube halt, dass es einmal, wenn man sowas macht, dann braucht es einmal zumindest das Potenzial. Und ich glaube, das Potenzial hat es allein aufgrund der Marketinggrößen, die dahinter stehen, dass es so groß werden kann. Man muss dem Ganzen natürlich ein bisschen Zeit geben. Also ich rede da halt auch nicht von, das muss nicht nächstes Jahr so sein, sondern das soll ja ein langfristiges Projekt sein. Und dann muss man sich halt über Kooperation Gedanken machen. Und da muss man halt, dann kann man nicht so wie jetzt gerade gegeneinander arbeiten. Ja, weil im richtig. Moment ist es ja, sind es zwei Ligen, die parallel zueinander laufen, die irgendwo auf einem ähnlichen Level sind und die sich an sich nur schaden. Was ich bewundernswert finde, und da glaube ich halt, dass die ELF schon viel erreicht hat, die GFL hat da, als die ELF sozusagen ernst gemacht hat, hat die GFL auf einmal einen Ligasponsor gehabt, hat Sport 1 wiederbelebt. Das war für 2020 schon geplant, aber dann 2021 ist auch nochmal forciert, das bekannt zu machen, dass sie auch Live-Bilder haben. Also die haben sich dann auch eher bewegt. Also Konkurrenz belebt irgendwo das Geschäft, das hat man dann halt doch gesehen. Und das finde ich schon mal äußerst positiv.
Das stimmt, also dem kann ich mich anschließen. Aber wie gesagt, am Ende steht es im Feld damit. Ja, aber erzähl weiter.
Ja, nee, ich wollte da einfach nur, ich habe gedacht, das wäre ein ganz charmanter Übergang. Wir sprechen heute ja an sich über die Offense-Line und übers Blocken und weil dafür bist du der Fachmann, dafür hast du dein Programm. Was muss so ein Offense-Liner mitbringen, dass er ein guter Offense-Liner wird? Einmal von körperlichen Voraussetzungen her, bist du da jemand, der sagt, der muss mindestens 1,95 groß sein und 2,10 Meter Armspannweite haben? Oder sagst du, an sich kann jeder, der Bock hat, Offense Line spielen?
Nee, das sage ich auf gar keinen Fall, leider. Da muss ich auch jedem Dicken oder so. Also ich sehe das ganz anders. Ich nenne mich selber O-Line-Extremist. Denn ich bleibe dabei. Ich finde, es ist die Speerspitze der Ethik im Sport aus ganz simplen Gründen. Grund ist, alles, was wir machen, ist wirklich Art, weil wir die meiste Zeit rückwärts laufen. Das heißt, hat nichts mit der natürlichen Bewegung zu tun. Spielen auf einem Padlet oder auf einem physischen, angewinkelten Level, der eigentlich nichts mit von Gott gegebener Natur zu tun hat. Also das heißt, wir müssen da sehr viel brechen, was in unserem instinktiven Bewegungsablauf drin ist. Dann ist das Thema Change of Direction und unser Gewicht. Das heißt, wir wiegen, das sind Menschen, die 120, 140, 150 Kilo wiegen, die meisten einen leichteren, meisten einen athletischen Gegenspieler haben, der vorwärts da meint, ich muss an dir vorbei. Und wir müssen das aufhalten. Das ist erstmal von der Grundhaltung her alles so atypisch, was die menschliche Konstruktion angeht, dass man da schon echt im Kopf von der Attitude her schon bereit sein muss, sich für hinzugeben. Du kriegst kein Fame, du kriegst meist nur den Blame. Du bist eigentlich immer im Defizit, weil im Pass Rush, tut mir leid, bist du eigentlich im Defizit. Nochmal, man geht rückwärts. Ja. Und jetzt
du weißt zumindest, wann es losgeht.
Ja,
das stimmt. Im besten Fall weißt du das.
Höchstens, ja, ich sag's dir. Und dann ist das Letzte, ist das Sacrifice. Also wir opfern ja wirklich Kopf, Geist, Körper für Team, vor allem für, wie ich es immer nenne, das goldene Ei, den Quarterback. Das gilt es halt zu beschützen. Das heißt, fangen wir mal an. Also ich finde schon, einer, oder es ist ja, so, ist ja so der Typ. O-Liner sind eigentlich klassisch gleich. Du hast immer ein, zwei, die sind ein bisschen extrovertierter, der Rest ist eigentlich ruhig und introvertiert. Das sind aber so diese ruhigen Brocken, sag ich mal, die aber wissen, was es heißt zu beschützen. Das heißt, instinktiv sind das Beschützerwesen, sag ich mal, die bereit sind, über sich zu sehen und das zu machen für die anderen. Das ist erstmal, was du mitbringen musst, finde ich, psychisch. Ja, du musst da eine gewisse Attitüde haben. Physisch, da kommt es aufs Ziel an. Wenn jetzt ein Junge zu mir kommt und sagt, boah, ich will unbedingt in die NFL oder ich will ans College und dann ist der 1,82, sieht es vielleicht fancy aus, geile Technik und so, dann kann man direkt sagen, ja, kannst du vergessen. Ne? Die Chancen sind so gering, weil es ist leider ein You can't coach size und darauf stehen die drüben und da wird es schwierig. Bedeutet einfach, die Größe macht schon viel aus, was deine Zielrichtung angeht, realistische Zielrichtung, wo du hingehen kannst. Prinzipiell, klar, kann jeder, der Bock hat, was machen, aber du musst schon, wie gesagt, eine gewisse Grundstärke auch mitbringen. Ich sag mal, oder was man meist so kennt als die Bauernstärke, wenn da so Kanten einfach sind. Ich sage ja immer, der Süden, der hat immer so welche, wenn ich da überlege, so wie Straubinger oder so, da habe ich immer gesagt, boah, ihr seid alles Holzfäller. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, also und, Leute, die einfach so einfach nicht ins Gym gehen und trotzdem die 130 Mal benchen, einfach vollkommen. Weil sie da sind.
Natürliche Stärke. Ja, das gibt ja auch die Wesen, die schaffen das ja, die schaffen ja nicht mal irgendwie 10 mal die 100, aber auf dem Feld kriegen sie es ja trotzdem irgendwie hin, manche zu schieben. Das ist ja absurd. Also da gibt es schon interessante Charaktere. Naja, auf jeden Fall, glaube ich, bereit sein, über einen Schweinehund zu arbeiten, weil du einfach durch Menschen durchlaufen musst, Punkt, Ende, aus. Ne? Und ja, klar, ist schön, ne? Tackle ist schön, 2 Meter, riesenlange Arme, ewig lange Beine, alles toll. Ein Guard kann natürlich kleiner sein, korpulent, aber klar, wenn du ganz klein bist, dann wird das wahrscheinlich einfach nicht so eine höhere Liga, dann gehst du nach unten. Das Schöne ist ja jetzt mittlerweile im Football Deutschland, in NRW haben wir 7 Ligen. Ne? Also hier kann ja jeder spielen. Ja. Jeder, der der Meinung ist, boah, ich habe Football am Wochenende geguckt, ich gehe jetzt Dienstag mal zum Training, der kann das machen. Ne? Und das ist enorm. Und die Chance, und das kann ich auch immer nur sagen, fangt die auf, bindet die in die Vereine ein, lasst die Leute nicht weg. You never know.
Ja. Du hast gerade das Thema Size angesprochen, wenn man höher hinaus will. Du hast ja selber auch schon, also auf jeden Fall 2 Leute gecoacht, wo ich weiß, dass die auch am College gespielt haben oder sogar beim CFL-Tryout waren. So, wenn ich an Yannick Rohrschneider denke und an Yannick Kiel, das sind ja 2 Leute, die sich jetzt als, ich glaube, Yannick Rohrschneider war bei Eastern Michigan, das hat mir Christian gestern noch erzählt, und Yannick Kiel war, meine ich, beim CFL-Tryout. Und die haben beide auch dein Programm durchlaufen.
Ja, also beide sind so Ziehjungs gewesen. Also ich habe ein paar mehr, ich hatte das Glück mit jetzt echt einigen durch die Gridiron-Geschichte von Gridiron Imports. Da habe ich oder haben wir dann mit Björn ja gut zusammengearbeitet. Wir waren auch drüben mit ihm auf College-Tour. War ja auch letztes Jahr groß geplant, aber dann ist die ja ausgefallen. Pandemie-Geschichte. Da habe ich dann einen Jungen gearbeitet, der jetzt auch, doch, die haben es noch geschafft. Der ist ja der lernende Stratmann, ist bei UCF jetzt, dem ich auch noch viel im Austausch bin. Alles ein bisschen schwierig da drüben gerade. Ja. Der Paul Rubel ist ja auch bei UCF. Naja, da sind einige jetzt drüben. Das ist sehr schön. Das freut uns auf jeden Fall, dass wir den Teil auf ihrem Weg begleiten dürfen. Und zwei, da haben wir gerade angesprochen, das ist vollkommen richtig. Das sind so meine Ziehjungs, Ziehkinder. Der Yannick Rohrschneider, der hat schon beim Errol damals in der Jugend gespielt. Dann habe ich ihn als Jugendtrainer 2015 übernommen. Da habe ich ein bisschen noch ausgeholfen bei den Panthern in der Jugend. Und da war der, glaube ich, 17. Und dann habe ich den 17-Jährigen privat, also wurde das mein Trainingspartner, der Yannick Rohrschneider. Ja. Da habe ich dann mit 36, habe ich dann 17-Jährigen an meiner Seite gehabt, wo ich gedacht habe, das ist ja der Wahnsinn, der hält meine Tempo mit. Oder da war ich noch echt, ja, sag ich mal, gut im Saft. Ne? Und so habe ich mit dem Rohrschneider, die haben mich auch damals zur Panther-Jugend geholt, sie haben dann mir das angepriesen und haben gesagt, da ist ein Yannick Rohrschneider heißt der Junge, wenn du den siehst, würdest du unbedingt bei uns coachen. Und es stimmte. Also er war für mich der perfekte Athlet, einfach aus dem Grund, weil der unfassbar smart war und wirklich auch diese Natural Strength mitgebracht hatte. Das Unfassbare war wirklich, dem hast du einen Coaching Point gesagt, den hat er sofort umgesetzt. Naja, dann haben wir ihn weiter betreut und dann waren wir mit ihm sogar in den USA, waren auch mit ihm bei Le Charles Bentley, der kommt zwei Wochen trainieren mit den Pros. Wir sind dann ja dann, haben das dann mitbetreut. Dann ist er, glaube ich, mit Burn ja noch zu Eastern Michigan und hat dann auch da das Scholarship gekriegt. Ist jetzt aber wieder zurück. Hat in der College-Zeit leider aufgrund, das wussten wir vorher, aber es war schwer zu bundeln, hat er also ein Cover-Impingement in der Hüfte gehabt. Mhm. Oder hat er immer noch. Und deswegen hat das alles nicht so geklappt, wie er sich das auch gewünscht hat drüben. Der ist jetzt aber bei den Adlern und ist jetzt auch zueinander geladen. Das freut mich. Der ist so und glaube ich einen ganz guten Ball jetzt als Tight End. Ja, ein C-Boy, weil der hat damals mit 19 oder 20 kam der von dieser, die heißen Typhoons, das ist eine Football-Schulmannschaft. Da kam der her zu den Panthern. Und dann weiß ich noch, das war so ein echt ruhiger, erschüchterner Typ, den man echt auffangen musste, und ich war ja Kapitän, und dann habe ich auch mit dem Headcoach, das war Cliff Madison, wir so, ja, wir müssen den auffangen, der ist wichtig, der ist Zukunft, und dann habe ich echt versucht, viel mit ihm zu reden, dass er da, weil er hatte am Anfang doch schon seine Schwierigkeiten zu bleiben, weil ich ihm einfach deutlich gemacht habe, pass mal auf, was du da hast, ne, das ist ihm von Gott gegeben, ein Riesengeschenk, das musst du jetzt nur noch nutzen. Ja, und es ist ein super Typ geworden, ne, der wurde sogar mein Auszubildender auf der Arbeit, und ich habe viel mit dem gearbeitet, und der hat jedes Jahr das Winterprogramm mitgemacht.
Ja.
Und das ist wirklich gezogen. Jetzt bin ich froh, der ist jetzt nächste Woche. Wann ist denn das? Nächste Woche ist er auch beim Pathway. Die ELF gewonnen mit den. Und das freut mich alles sehr, das zu sehen. Ne? Definitiv. Aber was war deine Ursprungsfrage jetzt?
Was hat die beiden ausgemacht? Also, was hat die beiden beispielsweise unterschieden?
Ja. Also, definitiv, wie gesagt, Yannick ist der Mindset gewesen plus eine Athletik, von der er gar nichts wusste, wie gut er ist. Und beim Kiel ist definitiv die Size und dass er dann das Mindset auch auf O-Line, dass er verstanden hat, dass der eine Dominating Force ist. Ne? Und wenn die das verstehen, die O-Liner, dann geht ja eh viel, viel mehr.
Ja. Wo geht für dich der Weg hin mit Lanos Performance? Was ist so dein Ziel? Was willst du so in der nächsten Zeit erreichen oder vielleicht diese Offseason schon?
Ja, also das Thema ist so, das ist jetzt ein absurder Zeitpunkt, sage ich jetzt nicht, aber es ist natürlich der Zeitpunkt, wo ich leider auch sagen muss, dass Lanos Performance in der Art erstmal vorbei ist. Leider Gottes. Also ich werde, ich habe das ja mit dem Errol dann offiziell gegründet im Jahr 16. Und habe das auch mit dem Eversilber dann zusammen existiert die letzten Jahre, wo wir dann wirklich alles zusammen gemacht haben. Letzten Jahr haben wir uns dann auch auf Teamcoaching geeinigt, dass wir doch in die Teams gehen, denn wir waren, wie du schon anfangs richtig gesagt hast, das erste komplett vereinsunabhängige Programm. Ich muss aber auch sagen, dass ich die letzten 3 Jahre zu viel im Gym, sag ich mal, war und mir hat einfach die Feldarbeit gefehlt, vor allem die Energie der Mannschaft. Ich habe ja, wir hatten in einem Jahr 18 Athleten aus, ich glaube, 12 Vereinen. Total interessant und es war, ich bin auch dankbar, dass wir das machen konnten, da wir diese Erfahrung sammelten. Aber ich habe bereits letztes Jahr den Wunsch gehabt, wieder in eine Mannschaft zu gehen. Und wir haben dann als LLP uns letztes Jahr auch dazu verpflichtet, die Bulldozer hier in Düsseldorf im Winter zu begleiten und die Cologne Falcons im Winter zu machen, vor Ort. Das haben wir dann auch getan. Das lief auch sehr, sehr gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir unsere Techniken nicht nur im Gym und, sag ich mal, in der B-Note exerzieren konnten, sondern wir konnten es direkt halt auf dem Feld anwenden. Das hat echt nochmal einen anderen Blickwinkel gebracht und wir wollten das Projekt dann auch ein bisschen weiterziehen, dass wir sagen, wir machen mal so eine Saison als beratende O-Line, wo wir dann deren eigentliche O-Line-Coaches eigentlich unterstützen und ausbilden. Das heißt, auch im Scheming, auch im wie preparatest du so ein Game Day, Videoanalyse, das ganze Programm, das die O-Liner, die Coaches dann da das später selber übernommen. Das war unsere Idee. Ja, dann wissen wir alles, was Mitte März passiert ist. Dann ist ja die Welt irgendwie upside down. Ja, und dann war vorbei. Dann haben wir erstmal abgewartet und nichts gemacht und haben dann nochmal im August, glaube ich, in Straubing einen Workshop gehabt, einen tollen, mit den Jungs aus Straubing, wo wir gerne und oft was machen. Und danach war ja dann wieder die Ungewissheit, wie es passiert hier. Ja. Dann fing ja auch im November dann die Geschichte an mit harten Lockdown und das wäre ja auch unsere Zeit gewesen zu sagen, wir machen jetzt unser Winterprogramm. Da das aber aufgrund, alles war ja zu, nicht passiert ist, ja, sag ich mal, so hat man das verschieden gesehen und dann haben wir uns auch irgendwie so ein bisschen auseinandergelebt, sag ich mal, der Errol und ich. So, dass es jetzt so gekommen ist, dass er jetzt bei Düsseldorf Rheinfeier die O-Line coachen wird. Und ich habe mich dazu entschlossen, nicht das Programm in der Form weiterzumachen. Einfach deshalb, weil, ja, es ist halt immer mit Gym Leute bekommen, etc. Und man weiß jetzt nicht, was passiert, Test, Nicht-Test und so. Und das ist jetzt nicht sowas, was ich so unterstütze. Deswegen ist in der Hinsicht nicht meine Gedanken nicht dahin gegangen, das weiterzumachen, sondern ich habe den Gedanken, den ich bereits letztes Jahr hatte, mich wieder in einem Team zu integrieren, den habe ich jetzt wahrgenommen und habe mich jetzt entschlossen, in Essen die O-Line zu machen, wo ich ja schon mal war, was wir ja eben schon hatten. Ja. Und freue mich da, so ein Projekt jetzt zu starten und da wirklich auch mal die O-Line fest zu coachen und werde erstmal das machen. Das ist jetzt der Plan mit LLP, was in der Form so gesehen dann nicht mehr existiert.
Ja, aber es heißt ja auch, dass man dich ja irgendwo dann doch irgendwo weiterhin im Football sieht. Und das ist ja, finde ich,
also ich bleibe
ja beim Football wichtig, Wissen zu halten im Football, dass die Leute nicht irgendwo verloren gehen und nichts mehr machen. Weil das ist ja auch so ein Phänomen, dass man gute Leute oft verliert.
Absolut. Absolut. Meine Idee ist jetzt, also ich werde den Teamcoach dort machen, weil es einfach auch von mir super passt und von der Chemie des Vereins. Das Zweite ist, ich bin noch hier und da, wenn Camps sind, ich mache auch noch ein, zwei Sachen mit Vereinen, wo ich dann selber einfach hinfahre und mit denen arbeite, deren Themen aufarbeite, weil das ist, worauf ich, denke ich, stolz bin, dass da diese Online-Community doch in den letzten 4 Jahren gut gewachsen ist. Ne? Dass man sich abguckt, also wenn ich so sehe, dass da, selbst wenn ich den Eddie O-Line Performance nehme, der Eddie, der dann in Oldenburg was gestartet hat, also einer, der bei uns war, der selber das Programm hat. Wenn ich die Jungs aus Straubing sehe, die haben sich dann selber die O-Line-Schmiede den Titel gegeben. Weißt du, wo man denkt, ja, jetzt machen die auch so was. Nee, das ist ja Unfug, das ist geil. Eigentlich müsste es ein LLP in jedem Dorf geben. Irgendwo Leute, die sich bereit sagen, ich will dieses Konzept lernen, weil das musst du schon verinnerlichen und bringen das weiter. Weil das Konzept, du hast vorhin auch schön gesagt, dass egal in welcher Liga oder so, das kann, also das greift. Ne? Du kannst als 5-Liga-Spieler kannst du das verwenden, die Techniken. Du kannst es als ELF, GFL-Spieler verwenden, die Techniken. Das wird funktionieren. Das ist safe. Und das muss wachsen.
Kann man dich da irgendwie anschreiben und theoretisch, wenn man irgendwas hat und sagt, hey, in meinem Team XY, so dass man da sozusagen dich noch buchen kann oder so?
Ja, also ich mache das jetzt anders. Ich werde hier nichts mehr propagieren oder so, holt uns. Ja. Sondern es ist im Moment, wie es ist. Lanos Performance, die Internetseite, habe ich jetzt nach einem Jahr wieder so ein bisschen aktiviert und werde da so Online-Content machen. Da muss ich auch nochmal einen Shoutout an euch machen. Ich bin auf euch gekommen aufgrund eurer schicken Grafiken. Also sind einige der schönsten, die macht Tobi. Ich in Deutschland liebe. Ja, ja, okay. Ja. Aber trotzdem geht das ja auch
ihm. Die macht Tobi also tatsächlich. Und die, ja, also Props gehen da definitiv raus an ihn, weil er zeichnet, also auch die Schriften und so weiter, die zeichnet er alle selbst.
Ja, so sieht es auch aus. Also die Fonts kann man nicht so sonst erkennen. Also das ist schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und das finde ich natürlich wieder geil. Hm. Und im Moment läuft es so, dass ich die Seite jetzt nicht mehr zum Propagieren hier bucht uns Kaufprogramm, sondern ich konzentriere mich so mit der Key, arbeite im Moment auf die Cardinals und habe aber, wie gesagt, über DM, also einfach anschreiben, weil ich mit natürlich jetzt viele Leute auch habe, die weiterhin gerne was mit mir machen wollen im Winter. Und da, wo es passt, werde ich es passend machen. Ja, weil ich bleibe auch der Meinung, wir waren nie überteuert, sondern das war echt mit wir so ein bisschen Entschädigung haben, weil das nicht unser Hauptberuf war. Wir haben beide gute Jobs gehabt, sag ich mal. Das war nicht die Motivation. Es ist immer noch die Motivation, das Online-Game in Deutschland wirklich auf ein anderes Level zu bringen. Und das bleibt es immer, egal wo ich gerade bin.
Ja. Was würdest du sagen? Du hast ja dann beispielsweise, wir müssen tatsächlich ein bisschen zum Ende kommen. Und deswegen würde ich dir jetzt einfach noch mal ein paar schnelle Fragen stellen und dann schließen wir das Ganze so ein bisschen ab, würde ich sagen.
Jo.
Wer blockt besser, Titans oder Fullbacks?
Boah, in Deutschland leider manchmal Fullbacks, habe ich das Gefühl.
Ja, warum?
Weil das Tight-End-Thema ist echt immer so eine Sache, weil das ist echt so eine hybride Position, ne? Und die Jungs, die geil fangen, wollen meist nicht blocken und andersrum genauso. Schwierig. Machen wir 50-50.
Hast du einen Lieblings-Mitspieler und einen Spieler, wo du das meiste Potenzial gesehen hast?
In meinem ganzen Leben?
Also ich habe beispielsweise, ich habe mal mit einem Typen zusammengespielt, der war 2,3 Meter groß, hat, glaube ich, mit 18 schon 112 Kilo trocken einfach gewogen. Das war eine Maschine. Und ich habe mich immer gefragt, so, boah, was bist du denn für ein Vieh? Der hat dann aber den Sprung von Jugend in den Herrenbereich nicht geschafft. Und da habe ich mich immer gefragt, was wäre aus dem Kerl geworden? Weil der war von Natur aus so stark, dass man den nicht bewegen konnte. Also den konntest du nicht nach hinten schieben.
Ja, also das kenne ich. Also der krasseste so von dieser Thematik ist immer Dennis Engelbrecht gewesen für mich. Das ist mein langjähriger Freund aus Bremen. Mit dem bin ich ja damals mit 18 nach Braunschweig gegangen. Der ist da, glaube ich, auch noch D-Line-Coach. Der war ja dann auch, der hat, glaube ich, 2 World Bowls sogar gewonnen. In den Jahren war der wirklich nicht zu bewegen. Das war einfach ein Unmensch. Wer Dennis kennt, der weiß, dass er der liebste Mensch der Welt war.
Das kann ich so bestätigen. Also D-Line-Coach ist er nicht mehr, aber er ist der liebste Mensch der Welt.
Absolut, aber du willst ihn nicht sauer machen am Game Day, wirklich nicht, weil der hat wirklich in Braunschweig hat er einfach Sachen gemacht, das hat man noch nie gesehen von so einem Wesen. Der hat alles wirklich zerstört und das war schon sehr beeindruckend. Der war ja, glaube ich, schon mal bei den Browns kurz im Gespräch, 2004. Naja, ja, von der neuen Moderne sage ich so, da habe ich schon so einen Lukas Müller, war ein D-Liner aus Panther-Zeiten, der war gigantisch groß, stark. Aber da fehlte dann auch die Transition, da fehlte das Coaching, da muss der Kopf mitmachen. Ja, und sonst muss ich auch sagen, der Yannick Kiel, ne, das ist schon eine Maschine und der Yannick Rohrschneider. Das waren schon wirklich, also der Rohrschneider ist einfach technisch unfassbar gewesen und der Kiel, der hat einfach eine Masse, das ist, da sagt selbst ich mit meinen 2-2, boah, das ist schon eine Kante, ne. Und die kann der halt echt quick bewegen, ne, der ist echt quick für diesen unfassbar großen Körper und ja, das siehst du ja dann. Ist schon alles gut. Ja. Ne?
Ja. Was wünschst du dir für die O-Line? Was wünschst du dir für die O-Line in Deutschland, in Europa? Du hast es schon ein bisschen angeschnitten.
Punkt Nummer eins bleibt Pride, also der Stolz, das zu sein, zu verinnerlichen, wie wichtig wir sind. Ja, der Stolz über den eigenen gottesgegebenen Körper, dass man das auch, das Talent, was man da gekriegt hat, ausnutzt. Und dass wir weg davon kommen, es reicht, fett zu sein und zu blocken. Und dann geht es noch weiter in mein Manifest. Dann ist das Nächste ist einfach, lern das Eisen zu lieben. Also es geht nicht, wenn ich dann diese mega krassen Körper sehe, diese riesen, dann sage ich, ja, was ist denn auf der Bank drin? Und dann höre ich 100 oder 6 mal die 100. Und wie sieht dein Squad aus? Und dann kommt, wir 120, habe ich letzte Woche gemacht. Dann muss ich leider sagen, das wird nichts. Also das funktioniert nicht. Du musst eine Liebe zum Eisen oder eine Hassliebe meinetwegen entwickeln, denn noch die schönste Technik kann dir nicht helfen, wenn der andere einfach Dennis Engelbrecht heißt und stärker ist.
Ja, und man muss ja, ich finde, bei Gewichten muss man immer das Verhältnis sehen. Wenn du selber 140 Kilo wiegst, dann sind halt 120 Kilo Squat auch nicht mehr so viel.
Ja, die müssen einfach verstehen, wir bewegen einen anderen Menschen. Wir müssen einen anderen Menschen bewegen. Das heißt, die Hantelstange, die wackelt nicht mal. Ja, die ist einfach nur eine Stange. Und das ist schwierig. Und wenn du dann auch nicht mal dein eigenes Gewicht wegbewegen kannst, wie kannst du dir denn vorstellen, dass du einen Menschen wegbewegen willst?
Ja. Warum ist O-Liner trotzdem für dich die Königsposition und warum bist du selbst O-Liner geworden?
Also ich finde es, wie gesagt, die Königsdisziplin habe ich ja schon am Anfang gesagt, weil es einfach die Naturgesetze echt absurdum führt und wir uns da so ein Limit bringen, was zu machen, was nicht vorgegeben ist. Ne? Rückwärts, seitwärts und dann das Ganze, wie gesagt, in einer Körperhaltung, die ja sehr, sehr anstrengend ist zu halten, und das muss man erstmal lernen. Dann ist das Thema, was ich echt immer beeindruckend fand, ist diese Unit der fünf Männer. Das gibt es ja nirgendwo anders. Ne? Also ich sage ja immer von der Athletik, ich habe einen Riesenhut vor DBs. Ne? Ich verstehe, bezahlt sind, weil die Jungs wissen nicht, wo es lang geht, laufen die meiste Zeit rückwärts und müssen einfach Change of Direction Reaktions haben. Das ist unfassbar. Hut ab. Deswegen sehe ich uns ja auch so, aber wir wiegen nun mal, also unser linker Oberschenkel wiegt ja so viel wie ein ganzer DB. Und das musst du halt auch noch mit zur Partie bringen. Deswegen ist O-Line halt noch krasser als DB. Nein, aber diese Unit der fünf Jungs, das hast du nirgends. Weil der DB spielt alleine für sich. Gut, er hat vielleicht noch seinen Safety, der ihm ein bisschen hilft. Weißt du, der Linebacker spielt für sich. Der hat seinen Nose-Tackle vor ihm, der da rumrennt. Das war es aber eigentlich so. Das sind echt viele Individualisten, die sich dann unter dem gemeinsamen Ziel zusammenfinden. In der O-Line ist das ja anders. Geht nicht. Habe ich eine 3, spielen wir zusammen. Habe ich eine 2 da oben stehen oder einen Linebacker dastehen, müssen wir vielleicht dahin, wir müssen wechseln, wir müssen konstant reden. Und dann kommt das Riesenthema Trust, also Vertrauen. Ich muss vertrauen. Und ich habe halt tolle Guards gehabt, wo ich dann auch verkackt habe, wirklich. Ich erinnere mich immer, es gab mal ein Spiel in Berlin, da habe ich dann plötzlich einen Inside-Move bekommen, stand echt doof da, eine echt wichtigen Moment, 3. und 12 und so. Und dann war mein Guard da, der den einfach aus dem Leben wegplasmatisiert hat. Weißt du, wo du in dem ersten Moment denkst, verkackt, scheiße, ich bin, nein, mir das passieren. Und dann so, boom. Und dann denkst du, oh Gott, mein Bruder hat mich gerettet. Ja, und das ist so, dieses Gefühl, muss ich sagen, das ist echt unbeschreiblich. Und das kann ich auch sagen, jetzt als 4 Jahre raus aus aktiv, das kriegst du nicht mehr wieder im Leben. Ja, da sind alle Aktiven, habt ein bisschen Demut. Dieser Bund, der ist so nicht mehr wiederzukriegen.
Ja. Wie muss neben der Liebe zum Eisen für dich eine Offseason für einen O-Liner aussehen?
Weil ich muss die Hölle auf Erden sein.
Ja?
Es muss die Hölle auf Erden sein, weil im Winter wird das gemacht, was am Ende zählt. Und du musst bereit sein. Und jetzt kommt, so wie ich vorgehe mit meinen Athleten und das jetzt auch in den Verein bringe, ist, du musst realistisch sein. Du musst gucken, was machbar ist. Und du musst dir gegenüber eine Verpflichtung eingehen. Und die muss über allen Dingen stehen. Weil am Ende des Tages, machen wir uns nichts vor, musst du dir selber, immer dieser Spruch ist echt so plakativ, aber es stimmt, du musst dir in den Spiegel gucken können. Und frag dich, das sage ich auch immer hier in Europa, ich verstehe alle. Die haben Uni, die haben Job. Manche haben Familie, die meisten haben vielleicht nur eine Freundin oder so. Aber alles muss man unter den Hut bringen. Es ist nichts wie in den USA, dass du auf dem Campus lebst, du gehst morgens ins Gym, gehst in die Uni und so weiter. Nichts. Sondern du musst zu McFit fahren, da ist das Gym voll, du bist genervt von der Arbeit. Alles richtig. Deswegen schau realistisch auf deinen Alltag. Optimier deinen Alltag, aber finde verdammt nochmal einen Weg, 90 Minuten am Tag was zu machen oder 60, das reicht ja. Es muss ja keiner 2 Stunden ins Gym gehen. Finde einen Weg, in den 24 Stunden 60 für deinen Sport zu bringen. Der Sport und Geist wird dir, dein Körper und Geist wird dir danken. Und dann, schau dir realistisch an, wann kannst du trainieren, wie viel kannst du trainieren und mach dir realistische Ziele. Ja? Und wenn du das selber planst und keinen Coach hast, der dich unterstützen kann, dann musst du halt echt mal das Internet für andere Sachen benutzen und ein bisschen recherchieren, sage ich immer. Weil Wissen ist eine Hohlschuld und in der ganzen Thematik Athletiktraining. Das war viel, das möchte ich allen Leuten nochmal deutlich sagen. Ich habe damals zum Beispiel, auch eine, muss ich loswerden, die Anekdote. OLP, ja. Le Charts, bringt eine Online-Plattform raus. Im gleichen Jahr haben wir eine Online-Plattform gebaut. Ich war immer, oder ich bin voll gegen Online-Coaching. Also ich finde, es ersetzt nichts auf der Welt, echtes Coaching. Aber ich verstehe auch den Zeitgeist, dass es halt so sein muss. Da haben wir das gebaut, nicht mehr benutzt. Aber dann denke ich mir immer so, da war die jahrelange Frage, warum machen wir das? Und ich habe immer gesagt, wollen die mich veräppeln? Das gibt es doch. Ja, aber wo? Ja, bei Le Charts. Melde dich da an, dann gibt es das. Ja, gucken Sie nicht, das ist Englisch. Und dann frage ich mich immer, wenn das schon das Hindernis ist, dir Knowledge reinzuziehen in einem Sport, der auch noch American Football hat, ja, dann haben wir ein Problem. Finde einen Weg, sei bereit. Und wenn nicht der Weg da ist, dann kauf dir diese Dienstleistung ein. In dem Falle hätte sich bei LLP melden und alles ist gut. Aber das muss halt mitgebracht werden, bereit sein, was zu machen. Und dann schaust du dir an und planst deinen Winter. Und ja, wir machen das so, ich habe halt immer erst Conditioning-Phase, dann Kraftphase und dann nenne ich das immer die PS auf die Straße bringen Phase. Ne? Und dann kommt der nächste Trick, das nächste Thema, was ich auch noch vielen Spielern, Coaches sagen möchte, hier in der Chance, ist, plant nicht immer, dass ihr topfit seid im April. Alle haben immer so, wir müssen aus dem Camp rauskommen, vor die Bomben sagen, nein, warum, tut mir echt leid, aber ich habe die letzten 10 German Bulls gesehen und das ist auch immer schwierig gewesen, sich dann anzugucken, weil man hat einfach gesehen, wie im August, Oktober die Kraft auch bei den Leuten weg ist. Wir spielen hier unter Amateurumständen eine Profisaison. Das dürfen wir nicht vergessen. 18 Spiele. Los. Ja, das macht ja kein College-Team, die NFL-Teams. Gerade mal, dann kommen sie nicht in die Playoffs, das war's. Und das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen muss man auch in der In-Season seinen Plan beobachten, seine Ernährung beobachten, damit man während der Saison, während es draußen 35 Grad ist, wenn du dieses Pad anhast, was du da verballerst, etc., das muss kontinuierlich weiterlaufen, dass du zum Ende der Saison noch genug Kraft hast, echt High-End und eigentlich ein gepeaktes Spiel zu spielen.
Ich kann tatsächlich gar nicht mehr dazu sagen. Ich bedanke mich für deine Zeit.
Ich entschuldige mich nochmal für meine kurze Verspätung und danke gut, euch auch. Wirklich. Ich habe mich sehr gefreut. Ey. Meldet euch, wenn irgendwas ist. Ich feiere das mega, dass ihr das macht. Vielen Dank. Ich habe es jetzt selber gehört, obwohl ich gar kein Podcast-Hörer mehr bin. Hat mir das gefallen und macht weiter so. Ich finde das schön und danke euch. Ja, die Möglichkeit, hier mal ein bisschen was für die O-Line zu brechen, ein paar Lanzen.
Das kann ich ja, das macht man normalerweise ja vorfolgen. Wir planen sozusagen jetzt einfach 4 Sonderfolgen, wo wir verschiedene Athletikprogramme oder Positionsgruppen vorstellen wollen und wissen wollen, was ist wo wichtig, weil es gibt, und die B muss sich anders vorbereiten als ein O-Liner. Und es gibt andere Herangehensweisen. Ja. Es sind auch einfach andere Typen Menschen. Und das wollen wir so ein bisschen nach vorne bringen in so Sonderfolgen, die mal fernab von NFL und ELF. Und das ist so der Sinn der Sache. Deswegen.
Das ist sehr gut. Das ist absolut. Je mehr Mannschaften das auch verstehen und nicht gerade im Winterprogramm, umso erfolgreicher werden die. Ich verstehe alle, dass sie die Mannschaft zusammenhalten wollen. Das geht ja auch. Halte die zusammen, macht einen Teil mit der Mannschaft und dann splittet euch und macht wirklich individuelle Unit drillt, also wirklich schon vom Conditioning hin über die Mobility kannst du das eigentlich schon fast immer anpassen. Ja, Mobility geht für alle, aber du kannst es anpassen auf die jeweilige Skill-Position.
Deswegen, dass ein O-Liner halt nicht auf allen Vieren in der Halle rumrennen muss, beispielsweise.
Nur, ja, ich bin zwar auch Fan von Condition, also von Laufen, dass das wichtig ist, aber die müssen jetzt auch keine 10x10 Gassers laufen. For what? Ja. Und du kriegst das Thema ist ja, du musst dich motivieren. Und damit kriegst du doch keinen O-Liner motiviert, wenn dann einfach die 55 oder 50 stehen dann noch und klatschen, wenn der Digge Lanus da als letzter eingelaufen kommt. Ne? Ist ja, wow. Ist ja wie eine Schule für das dicke Kind. Es ist nicht einfach.
Ich glaube, das sind tatsächlich gute Abschlussworte. Wie gesagt, wenn euch das hier gefallen hat, teilt die Folge. Wenn ihr Wissen über O-Line haben wollt, über O-Line-Game haben wollt, könnt ihr euch sicherlich bei Raphael Lanus melden, über Lanus Performance einfach anschreiben. Und deswegen wünsche allen, die das hören, hier noch einen schönen Tag.
Macht's gut, ihr Quarkies. Bis dann. Ciao, ciao. Tschö.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.